Sag mal, wie ist das mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Büro? Sagen die manchmal zu dir, ey Kathi, das ist ja so typisch deutsch. Gibt es solche Situationen? Und wenn ja, kannst du mal ein paar Beispiele nennen?
Es gibt ganz viele Situationen und ich spiele auch sehr gerne damit, deutsch zu sein. Also manchmal komme ich extra 5 Minuten zu spät und dann sage ich, oh, das ist jetzt aber gar nicht deutsch von mir. Aber wenn auch, manchmal landen auch Aufgaben bei mir, wo es um Organisation geht oder Projektmanagement, dann wird dann gesagt, ja, das kannst du so gut. Wenn ich darauf Lust habe, dann nehme ich das als Kompliment. Aber wenn ich jetzt sage, ach nö, das kann eigentlich jeder machen, dann spiele ich den Ball auch wieder zurück. Also ich glaube, mit so ein bisschen Humor kann man damit ganz viel machen.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, was die Amerikaner an dir beobachten. Gibt es da so Situationen, wo die Amis sagen, ach, Kathi, das ist für uns so typisch deutsch, hast du solche Situationen auch mal erlebt?
Ich glaube, einerseits so ein bisschen, dass ich sehr strukturiert an Dinge rangehe, also mit vielen Listen, dass die E-Mails, die ich verschicke, auch immer Bullet Points haben, dass es sehr aufgeräumt ist, sehr ordentlich. Andererseits, was mir persönlich schwerfällt, ist Smalltalk noch. Wenn ich in einem Meeting sitze und dann amerikanisch redet man erstmal über das Wetter, über die Kinder, was man am Wochenende gemacht hat, was man vielleicht an Halloween macht oder so. Also nach so 5 Minuten werde ich dann sehr ungeduldig und Leute, die mich gut kennen, die lachen dann auch, die wissen warum. Also die wissen, ich bin deutsch und ich würde jetzt gerne mal anfangen.
Was ich immer so an amerikanischen Freunden beobachte und wenn sie mir dann auch von ihrem Arbeitsalltag erzählen, ist, dass im Büro bei den Amerikanern sehr viel geredet wird und man ist nicht so immer 100% fokussiert. Deshalb sind die Amerikaner häufig auch deutlich länger im Büro als manche Deutsche, weil sie einfach so die Arbeit nicht ganz so strukturiert vielleicht angehen. Ist das jetzt ein Vorurteil oder würdest du sagen, das kannst du bestätigen?
Ich habe auf jeden Fall auch beobachtet, dass Amerikaner länger arbeiten und auch viel mehr Wert vielleicht auch auf den persönlichen Austausch setzen, vielleicht die Arbeit auch mit nach Hause nehmen. Und ich glaube, ich persönlich erkläre mir das damit, dass man hier auch weniger Urlaub hat. Und deswegen sollte man sich vielleicht auch nicht jeden Tag so abhetzen. Das hat auch was Gutes. Wir haben zum Beispiel auch Yoga im Büro. Also gehe ich manchmal auch in der Mittagspause oder ab 6 zum Yoga. Andere kommen dann wieder, machen noch ein paar E-Mails. Ich versuche eigentlich meinen Arbeitstag abzuschließen, indem ich meinen Laptop zuklappe und dann nicht 2 Stunden später nach dem Essen nochmal aufzuklappen. Aber andere zum Beispiel haben sich an Sheryl Sandberg orientiert, haben gesagt, sie haben diese Zeit für ihre Familie, wollen gerne mit ihren Kindern Abendessen, eine gute Nachtgeschichte vorlesen, sie ins Bett bringen. Und wenn dann noch was Dringendes ist, dass sie lieber dann später nochmal arbeiten, wenn die Kinder sowieso schlafen.
Was vermisst du an Deutschland eigentlich am meisten? Gibt es das überhaupt?
Ich vermisse natürlich meine Familie, meine Freunde. Und dann gibt es so ein ganz paar vielleicht urige Dinge wie Club Mate oder Kinderschokolade, Biergärten vielleicht in München, der Sommer in Berlin. Also genau die Dinge, die ich dann mache, wenn ich zu Hause in Deutschland bin.
Wie ist es, wenn du morgens aufwachst? Denkst du da immer noch so, hey, ich bin in San Francisco, ich lebe in Kalifornien, das ist was Besonderes? Oder ist es für dich nach 2,5 Jahren hier jetzt schon zum Alltag und zur Normalität geworden?
San Francisco ist auf jeden Fall Alltag. Was mich aber immer wieder umhaut, ist quasi die Aussicht und die Skyline der Stadt. Also ich habe auch ein Dach, das ausgebaut ist, auf dem ich viel Zeit verbringe und ich kann von meinem Dach aus die Golden Gate Brücke sehen. Immer wenn ich mit dem Auto an der Küste entlang fahre, da denke ich wirklich immer, warum sollte ich jemals wegziehen? Und es ist einfach wunderschön, die Natur. Man kann Wale vom Strand aus beobachten und man hat ja eigentlich alles, was man braucht.
Wenn du jetzt sagst, es gibt Leute, die sich auch dafür interessieren, auszuwandern, in die USA zu gehen, was sind so Tipps, wo du sagst, da sollte man sich auf jeden Fall vorher gut vorbereiten und das Thema vielleicht auch nicht unterschätzen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man finanziell mit offenen Augen hier hinkommt. Also Lebenshaltungskosten sind hier deutlich höher als jeder deutschen oder europäischen Stadt, in der ich jemals gelebt habe. Natürlich kann man hier auch viel mehr verdienen, aber ich glaube, am Anfang gibt es immer diese Umstellungszeit. Das heißt, wenn man hier hinkommt, sollte man schon mal überlegen, woher beziehe ich mein Einkommen, wie viel brauche ich am Anfang, lebe ich wieder zur Miete, lebe ich wieder in einer WG, also Dinge, die man in Deutschland eher vielleicht als Student macht, aber hier eben auch als Young Professional.
Du hast die Lebenshaltungskosten angesprochen. Was ist hier so teuer? Nenn mal Beispiele.
Also San Francisco ist so ein bisschen die Stadt der Gutverdiener durch die ganzen Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley, die wieder hoch in die Stadt gezogen sind und dadurch, dass die Stadt auch sich gar nicht so sehr ausdehnen kann, also weil sie von Wasser umgeben ist. Dadurch sind Mietpreise sehr hoch und durch die hohen Mietpreise sind natürlich auch die Lebenshaltungskosten. Also wenn man in den Supermarkt an der Ecke geht oder ins Restaurant oder ins Café, zum Friseur, die Leute, die dort arbeiten, müssen natürlich auch von was leben und die leben so ein bisschen vom Ökosystem auch der Tech-Industrie. Das heißt, die Preise hier sind natürlich auch deutlich höher für einen Haarschnitt als irgendwo anders.
Was zahlt man beim Friseur?
Ach, das kann schon, also der Friseur kann schon leicht dreistellig werden. Das ist, glaube ich, was in Deutschland mir nie passiert wäre. Aber ich denke mir auch so ein bisschen, dass es auch so eine Art Verantwortung ist für die Leute, die in der Tech-Industrie arbeiten, eben auch das Geld auszugeben bei Local Businesses und eben auch ordentlich Trinkgeld zu geben.
Und was kostet so ein Einkaufswagen, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht?
Ich gehe meistens täglich einkaufen, weil ich eigentlich immer spontan entscheiden will, was ich esse. Das heißt, selbst wenn ich nur 3-4 Dinge kaufe, bin ich bei mindestens $20 dabei. Wenn Fisch und Fleisch dabei ist, eher vielleicht sogar bei 50. Ich achte auch auf Qualität. Also ich kaufe gern frisch ein oder bei Fleisch und Fisch halt sehr, sehr gute Qualität, lokale Produkte. Und ich muss mich glutenfrei ernähren. Also es erhöht dann auch nochmal den Preis.
Kathi, was man in der Vergangenheit immer wieder sehen konnte, dass es in San Francisco aufgrund der Wohnungsknappheit und der extrem hohen Preise zu Demonstrationen gekommen ist. Und jeden Morgen und Abend kann man beobachten, wie diese weißen Omnibusse aus San Francisco rein bzw. rausfahren. Das sind die Google und die Facebook Busse.
Ich glaube, dass die Stadt in den letzten Jahren beliebter geworden ist. Also Silicon Valley nicht nur im Silicon Valley stattfindet, sondern eben auch wieder in der Stadt. Das kann ich natürlich auch keinem verübeln. Das führt dann dazu, dass viele Leute morgens rausfahren in Silicon Valley zur Arbeit und dann wiederkommen. Und andersrum eben auch Leute aus der, sag ich mal, Serviceindustrie, die sich das Leben in der Stadt nicht leisten können, morgens reinfahren und abends wieder rausfahren. Also man hat dauernd eigentlich sehr viel Verkehr. Das ist ein Problem, was die Stadt noch lösen muss.
Es ist aber auch ein Problem für viele Menschen, die hier wohnen, weil natürlich die Leute in der Tech-Industrie, du hast es vorher auch gesagt, verdienen überdurchschnittlich gut und die verdrängen Menschen, die sich Wohnraum hier nicht mehr leisten können oder die, man sagt es auf Neudeutsch, in prekären Arbeitsverhältnissen leben.
Also San Francisco hat Rent Control, also eine Mietpreiskontrolle oder Bremse. Das heißt, Menschen, die hier schon sehr lange leben, sind quasi gezwungen, weiterhin in der gleichen Wohnung zu leben, weil sobald sie umziehen, können sie sich vermutlich eine Wohnung zum Marktpreis nicht mehr leisten. Gleichzeitig ist die Stadt erstaunlicherweise wenig innovativ, wenn es um die örtliche Regierung geht und hat, glaube ich, wenig ausprobiert im Prinzip, wie kann man bauen. Jedes Mal, wenn nach oben gebaut werden soll, wird es wieder von anderen lokalen Aktivisten gestoppt. Das hat mich so ein bisschen an das Tempelhofer Feld-Dilemma in Berlin erinnert, da man einerseits mehr Wohnungen wollte, aber dann irgendwie doch nicht auf dem Feld. San Francisco ist vieles sehr ähnlich. Es gibt auch wenig Incentivierungen für eben Developer. Das heißt, es wurde jahrelang nicht gebaut, bis eben der Preis sehr, sehr hoch und lukrativ wurde. Jetzt wird gerade sehr viel gebaut. Bin vor kurzem umgezogen und merke auch, dass der Mietpreis wieder ein bisschen nach unten geht. Aber ich glaube, die Politik könnte sich vielleicht ein bisschen auch von der Tech-Industrie inspirieren lassen und ein bisschen kreativer denken.
Das Silicon Valley und San Francisco begreift sich so ein klein wenig als Gegenbewegung zu diesem neuen US-Präsidenten und bezieht dort auch sehr deutlich Stellung. Viele Tech-CEOs sind in den vergangenen Monaten wieder aus dem Beratergremium von Donald Trump ausgestiegen, haben Flagge gezeigt, vor allem nach den schlimmen Ausschreitungen in Charlottesville, wo eine Frau zu Tode kam, vermutlich totgefahren von einem Neonazi. Inwiefern fängt die Politik bei den Tech-Unternehmen an, eine Rolle zu spielen?
Bei Airbnb spielt Politik eigentlich immer eine Rolle. Das ist aber mehr eine Art Haltung, würde ich sagen. Es geht auch wirklich wieder um Belong Anywhere. Und ich freue mich eigentlich, dass viele andere Tech-Unternehmen das mittlerweile auch so sehen. Wir haben schon immer die Ehe oder die Gleichberechtigung für lesbische, Schwule und Transgender unterstützt. Und zum Beispiel als Irland oder Australien damals Gesetze verabschiedet haben, haben wir das gefeiert. Als Airbnb jetzt bei der Wahl des Präsidenten Trump war vor allen Dingen das Thema Immigration für uns ganz wichtig, aber eben auch Antidiskriminierung, weil wir da viel gemacht haben, auch in der Vergangenheit. Also wir haben zum Beispiel in Charlottesville auch Nutzerkonten gelöscht von White Supremacists und unsere Gründer beziehen da auch ganz klar Haltung und ich bin persönlich sehr, sehr stolz darauf.
Wie erlebst du das bei den anderen Unternehmen? Was ist dort in deinen Augen in den vergangenen Monaten passiert? Was hat sich da geändert? Was hast du beobachtet?
Also ich glaube, dass wir alle überrascht waren, als Präsident Trump gewählt wurde, weil wir hier in Kalifornien so eine Art Bubble gelebt haben und jeder eigentlich dachte, Hillary gewinnt. Und seitdem, ja, viele andere Tech-Unternehmen, Investoren sind aus Beratungsgremien ausgetreten, zurückgetreten, manchmal aus eigenem Willen, manchmal Druck der Konsumenten, wie vielleicht bei Uber. Und auch gerade bei dem Immigration-Thema, glaube ich, zeigten sich die Tech-Unternehmen eigentlich geschlossen. Bei größeren Unternehmen macht das natürlich auch wirklich einen Großteil der Workforce aus. Also wenn Mitarbeiter sich nicht mehr wohlfühlen, wenn Mitarbeiter nicht mehr ausreisen können oder dann nicht mehr wissen, ob sie zurückreisen können, wenn Firmen überhaupt nicht mehr planen können, wie viele Visa oder Green Cards sie in Zukunft sponsern können, das hat natürlich dann auch einen Business-Effekt.
Merkt man das bei den Technologieunternehmen, dass der Zufluss von Arbeitskräften aus dem Ausland von High Potentials zurückgegangen ist? Merkt man da schon etwas? Und gibt es da so eine Art Trump-Effekt?
Ich persönlich habe den Trump-Effekt zum Glück noch nicht gemerkt, aber ich glaube auch, weil wir da sehr laut sind und andere Tech-Unternehmen auch sehr laut sind, wenn das so weitergeht, dann wird man das auf jeden Fall merken.
Lass uns nochmal über Kati aus Münster reden. Wenn man hier in San Francisco wohnt, in einer sehr wunderschönen Stadt, die auch jedes Jahr tausende Touristen aus Deutschland besuchen, dann wird man sicherlich auch zum Ziel vieler Anfragen aus der Heimat. Hey, können wir mal vorbeigucken oder können wir vielleicht mal bei dir übernachten? Wie ist das, Kati?
Das ist auf jeden Fall so. Meine Übernachtungsgäste kommen allerdings, würde ich sagen, eher aus Berlin, weil das auch andere Techies sind, andere Gründer, die unbedingt mal hier vorbeischauen wollen. Also im Prinzip ist fast jede Woche jemand hier. Aus Münster, das sind dann wirklich Freunde von mir, Familie, die wegen mir hier sind, was ich dann auch ganz schön finde, weil dann kann man einfach raus in die Natur und ich kann meine Stadt zeigen. Da geht es nicht nur so sehr um die Arbeit.
Wenn man hier in San Francisco lebt, kommt man da eigentlich auch mal raus? Also achtest du darauf, dass du vielleicht mal nach L.A. kommst oder nach Seattle hochfährst oder nach Portland?
Also ich habe schon mehrere Roadtrips gemacht. L.A. bin ich häufig beruflich, ehrlich gesagt. Aber rauskommen für mich heißt eigentlich auch mal eine Stunde in eine Himmelsrichtung fahren oder zwei. Weil da einfach die Natur wunderschön ist. Es gibt Nationalparks, es gibt die Küste, es gibt überall Airbnb-Wohnungen, die wunderschön sind. Also einfach die Natur außerhalb von San Francisco ist wahnsinnig beeindruckend.
Hast du eigentlich ein Auto?
Mein Freund hat ein Auto und ein Motorrad. Und innerhalb der Stadt versuche ich entweder viel zu laufen und ab und zu nimmt man eben einen Lift. Da gibt es auch die Mitfahrgelegenheitsoption, wo man sich mit anderen die Fahrt teilen kann und Leute kennenlernen kann.
Wie sieht deine Lebensplanung aus? Das hört sich jetzt etwas altbacken an, diese Frage, aber überlegst du mal vielleicht irgendwann mal wieder nach Deutschland zurückzugehen oder ist das für dich im Moment nicht vorstellbar?
Ich bin erstmal für immer hier. Also mir sind meine deutschen Wurzeln sehr wichtig. Ich war letztes Jahr auch im Programm der Atlantikbrücke und ich interessiere mich sehr für die Politik und verfolge da eben auch die Nachrichten. Aber ich sehe mich eigentlich langfristig hier.
Living my dream. Deutsche in Kalifornien.